hierher zu kommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und dass Sie hier sprechen. Wir wissen, dass das mit Sicherheit eine spannende Angelegenheit wird. Und ich wünsche allen viel Spaß und gute Erkenntnisse. Dankeschön.
Hier oben stinkt's.
Gastgeber und Freunde des Metiers, in dem wir uns bewegen. Sie wissen ja, dass die einzige Form, heute noch Gemeinschaftlichkeit auszubilden, nicht nur auf den üblichen Formen der Übereinstimmung im Hinblick auf kulturelle Traditionen liegt. Wir haben miteinander keine kulturellen Beziehungen mehr, wir haben keine sprachlichen Gemeinschaften, wir haben keine religiösen Gemeinschaften. Alles, was uns überhaupt zu einer Gemeinschaft treiben kann, antreiben kann, eine zu bilden, ist, dass wir konfrontiert sind mit Problemen, mit denen niemand fertig wird. Das sind die tatsächlichen Probleme, die nicht lösbaren Probleme. Also das, worauf niemand ein Patent erheben kann, niemand sagen kann, dass er mit seinem Gott oder mit seiner Religionsgeschichte oder mit seiner Kulturgeschichte eine besondere Voraussetzung für die Bearbeitung des Problems darstellt. Alle modernen Formen der Organisation von Gemeinsamkeiten sind also erzwungen durch die Konfrontation mit Problemen, die niemand weder in kultureller, systematischer Orientierung auf Herkünfte, zum Beispiel religiös gestiftete Offenbarung oder etwas anderes lösen kann, weder auf Zukunftsannahmen noch auf Vergangenheitskonzepte hin. Insofern hoffe ich, dass Sie hier begrüßt werden können als Gemeinschaft derer, die sich in diesem Metier der digitalen Spiele einem Problem stellen wollen, das weder auf der einen Seite von Bösartigkeiten noch auf der anderen Seite von naiven Gutartigkeiten, die allermerkwürdigste naive Gutartigkeit ist ja der Begriff der Kreativwirtschaft, und alle erkennen, dass damit ein Problem genannt wird, aber nicht eine Lösung, schon gar keine politische Strategie zur Bewältigung. Wenn wir das akzeptieren, jenseits von Sprachgemeinschaft, Religionsgemeinschaft, Kulturgemeinschaft und Essgemeinschaften, und ich teile meinen Geschmack mit wenigen Menschen, dann kann ich mich hier wohlfühlen, weil es die Gemeinschaft derer ist, die psychisch autonom und stark genug sind, anzuerkennen, dass das, was ihnen gegenübersteht, als prinzipiell unlösbares Problem synonym ist mit dem Begriff der Wirklichkeit. Und da lohnt es sich auch nicht, aus diesem Genre abzuleiten, dass so etwas wie Virtual Reality gegeben hat. Eine der Wahnsinnigkeiten, die so aus dem naiven Bauch der beteiligten Kulturpolitiker entstanden ist. Ja, die wissen, wenn das sowas genannt wird, Virtual Reality, was soll eine Realität sein, die virtuell ist? Das ist natürlich ein Unsinn sondergleichen. Aber damit behübscht man die Situation. Man will eben so tun, als sei man Problemlösungsexperte, als sei man kompetent für die Problemlösung. Und jeder kriegt nur Geld in dem Maße, wie er vorlügt, dass er in der Lage sei, Probleme zu lösen. Wissenschaftler werden heute systematisch zum Lügen veranlasst, wenn sie Anträge stellen, bei denen sie dem Wesen des wissenschaftlichen Forschens entgegen behaupten müssen, sie wüssten schon, was herauskommt, wenn man ihnen 28 Millionen gibt, damit sie das und das erforschen können. Und es gibt keinen Politiker, der sagt, was für ein Wahnsinn, was heißt Forschung, wenn ich weiß, was herauskommt, das ist doch keine Forschung, das funktioniert Idiotie, aber nicht Forschung. Also, was soll das? Wir zwingen die Wissenschaftler rund aufs Niveau von Kindern, die nach dem Prinzip schöne Aussage, heftige Schokolade versuchen, die einvernehmliche Lösung des ewigen Konflikts mit den Eltern auf irgendeine Weise zustande zu bringen. Also das ist hier nicht möglich. Herzlich willkommen in der Gemeinschaft derer, die psychisch stark genug sind, nicht Ideologien zu brauchen, nicht politische allmachtswahnsinnige Anmaßungen zu brauchen, um sich in ihrem Selbstbewusstsein zu behaupten. Also Leute, die stark genug sind, zu sagen, Moment, das ist wirklich ein Problem, weil es nicht lösbar ist. Denn Probleme, die lösbar sind, sind keine. Wenn Sie ein Problem für lösbar halten, dann lösen Sie es gefälligst. Was reden Sie da? Ja, denken Sie an Luhmann, wunderbarer soziologischer, philosophischer Ansatz. Probleme sind erst dann welche, wenn man anerkennt, dass sie nicht lösbar sind. Sonst haben wir ja kein Problem. Wenn vor dem lösbar wäre, sagt Luhmann leichtsinnigerweise, aber literarisch ungeheuer elegant, dann ging es ja nicht weiter. Was sollten wir denn machen, ja? Wenn wir eine Ehe mit der wunderschönen Frau führen und mit ihr keine Probleme hätten, was soll da eigentlich noch folgen? Was kann noch passieren in der Ehe? Gar nichts. Das war Luhmanns Beispiel aus der prinzipiellen Erfahrung, schaffte und wirkt auch der größte Philosoph, aber so ähnlich hat er es gesagt. Also wir anerkennen, dass das, was wir hier erörtern, eine Herausforderung als Problem ist, dem keine Lösung entsprechen kann. Das habe ich im Hinblick auf den zentralen Titel Großvater erzählt, vorgetragen, weil es inzwischen ja ein Dutzend sehr berühmte Großvatererzählungen gibt. Denken Sie an Harry Seemann, der die Geschichte seines Großvaters als Friseur zu einem konzeptuell hochrangigen Modell für kuratorische Arbeit im Ausstellungsbereich gemacht hat. Also ein Mensch, der nichts geleistet hat, gar nichts, hatte einen Friseurkamm, eine Friseurschere und irgendeinen ausgetretenen Sessel, weil sie daraus ein Weltmodell machen. Aber das ist natürlich genial. Seemann hat es geschafft, bis eben zur vorgestern prämierten Dame Profost aus einem englischen Besatzerregime in Irland, simuliert hat, sie habe einen Großvater gehabt, der mit Kurt Schwitters in Beziehung geraten sei und der sich nun als Geselle im handwerklichen Realisationsschema von Kurt Wetters Weltenbau, Metaphysik im Dada-Bau betätigt hat und der seine Welt gestaltet nach den Prinzipien, die Schwitters ihm beigebracht hat. Das ist eine wunderbare Geschichte und heute staunt sogar die FAZ darüber, dass diese Dame den großen Preis in London vor all den anderen Markthypes gefunden hat. Bisher wurde ja bei diesem Preis mehr oder weniger das prämiert, was vorher schon mit auffälligen Markterfolgen gesteuert von 2, 3 Galerien ausgewiesen war. Jetzt gibt es also eine Großvatererzählung, die dieses Niveau hat, von dem wir ausgehen. Wir würden das Projekt der Heizer nennen. Sie wissen, dass natürlich Kafka auch eine berühmte Geschichte über den Heizer geschrieben hat. Der Kern aller dieser Heizer-Visionen ist eigentlich, dass es eine Gruppe von ganz normalen, also volksschulgebildeten Menschen gab, die gerade lesen und schreiben konnten, aber für die Betreibung der Flotte als Heizer der großen Schiffe grundlegend waren und die sich in Kiel im November 1918 geweigert haben, die Flotte unter Strom, also unter Dampf zu setzen, um sie vernichten zu lassen in der letzten Schlacht gegen die Engländer. Das war natürlich klar. Also gegen eine apokalyptische Vision, die man am Sandkastenspielbrett des Generalstabs durchgerechnet hatte. Nämlich, wenn wir ohnehin den Krieg verlieren, darf es nicht so aussehen, als ob wir ihn aus Schwäche verloren hätten. Sondern es muss so aussehen, als ob wir ihn strategisch verloren hätten, weil wir ja wollten, dass wir verlieren. Warum? Weil wir gute Christen sind. Gute Christen glauben, dass die Wiederkehr Christi, die Errichtung des himmlischen Reiches, nur nach einer Apokalypse möglich ist. Also ist jeder Christ verpflichtet, möglichst dafür zu sorgen, dass die Apokalypse möglichst bald herbeigeführt wird, damit damit auch die Wiederkehr Christi und das Reich Gottes auf Erden errichtet werden kann. Das ist keine Fiktion. Das Heizer-Programm umfasst genau diese Version. Das heißt, sämtliche, natürlich ein bisschen gewerkschaftlich geschulte Leute steuerten das durch simple Leute, die wussten, was für eine Funktion sie hatten, als Heizer der Flotte. Das heißt, die Leute, die die Kohlen in die Kessel schaufelten, das war der Kern der Marine. Vergessen Sie Admirale, ja, Tirpitz, also alles Quatsch, dummes Zeug, da hat nie was geleistet. Hat es fertiggebracht, Schulkinder in Matrosenanzüge zu stecken, das war alles. Das war ein großes Flottenbauprogramm. Aber die wirklichen Leute waren die, die die Kohlen in die Kessel schaufelten. Von denen hing alles ab. Und die haben am 18. November gesagt, am 8. und 9. November Schluss mit diesem apokalyptischen Wahnsinn. Wir verweigern uns der Verwirklichung des großen Heilsprogramms, das mit der christlichen Religion verbunden ist. Nämlich, wir wollen nicht Agenten der Apokalypse sein, die jetzt durch diesen zerstörerischen Akt simulieren, dass wo der Weltuntergang real wird, die Erlösung naht. Stell dir mal vor, das Größte in Europa leisten primitive Volksschullehrer als Heizer. Alle Philosophen haben versagt. Sämtliche Einsprüche, mit Ausnahme der Dadaisten, die ab Frühjahr 1916 in Zürich alle diese sozusagen intellektuellen Heizer zusammensammeln, inklusive Ernst Bloch als Chef der Presse in Bern, also der Exilpresse, und natürlich Hugo Ball und die große rumänische Fraktion der Dadaisten, die da das Gegenproben der Heizer in die Welt setzen. Wenn ich sage, Großvater erzählt aus dem Kommen Krieg 1914, dann heißt das, man hat offenbar die Vorstellung, dass so etwas wie 14 kurz bevorsteht oder bevorstehen könnte oder jedenfalls eine Perspektive ist. Und genau das ist mit dem Heizer-Programm gemeint. Selbst Herr Münkler, ein gestandener, allseits geliebter Theoretiker der Kriegsführung in Berlin an der Humboldt-Universität tätig, diverse andere Autoren haben jetzt mit Vorgriff auf das Jubiläumsjahr 1914 klargemacht, dass wir kurz vor der Realisierung des Programms 14 widerstehen. Und zwar nicht etwa, weil der große Zufall, die Naivität der Beteiligten oder die Harmlosigkeit des Modells Merkel, die er sagt, da gibt es eine Welt, ja, wie hat er es wirklich gesagt, da gibt es sowas wie die digitale Welt, ja, das ist was Neues. Was hat er gesagt?
Neuland.
Ja, genau. Also genau wie bei Sturmflut, ja, haben die gesagt, wir brauchen Neuland, nämlich den faustischen Programm, müssen Sie sich vorstellen, das ist Faust, Goethe, Faust 2. Neuland gewinnen, im Meer abgeringen, das war gestern wieder aktuell. Ja, das hat die Merkel gesagt, das ist Neuland, das sind faustische Charaktere tätig, die machen da etwas, ja, das ist toll. Das brauchen wir für die Initiativwirtschaft, für die Kreativwirtschaft. Absurd, also was. Gut, können wir vergessen, das erledigt sich historisch von selbst. Aber der entscheidende Aspekt bleibt doch, dass Sie sich vorstellen müssen, dass entweder glaubenstreue, das heißt fundamentalistische Christen, genauso wie fundamentalistische Islamisten, fundamentalistische Juden, fundamentalistische Protestanten, tatsächlich in der Lage sind, so etwas wie einen Weltuntergang zu initiieren, 14, für den es keinerlei Grund gab. Nichts. Keinerlei Grund. Zwei Monate vorher hat man noch festgestellt, die internationale wirtschaftliche Verflechtung sei so intensiv, dass es völlig unmöglich sei, je wieder einen Krieg gegeneinander zu führen. Das widerspräche den eigenen wirtschaftlichen Interessen, wenn man jetzt als Deutscher gegen Frankreich oder England oder Russland antreten würde. Das sei ganz Unsinn, denn der Kapitalist ist doch rational gestimmt. Er würde doch nie zustimmen, dass seine eigenen wirtschaftlichen Interessen auf diese Weise geschädigt werden. Es kann also gar nichts passieren. Zwei Monate später war der Erste Weltkrieg ausgelöst. Mit allen merkwürdigen Vorgaben aus der Kulturgeschichte, und das ist unser Thema hier und für die nächsten Tage. Was ist die kulturgeschichtliche Minute, in der wir jetzt stehen? Das ist nämlich ausgerechnet das Marbacher Schiller-Archiv im Hinblick auf die Tradition der Spieltheorien, die ja in Deutschland von Schiller begründet worden sind. Ja, der Mensch ist erst voll entfaltet, soweit er spielt. Von daher zählen wir die spieltheoretischen modernen Sinne, was dann in den 1940er Jahren natürlich entsprechend modifiziert wurde von deutschen Emigranten in den USA, die dann die Spieltheorien im eigentlichen heutigen Sinne darstellen, die aber auch nichts anderes sind als Konzepte, die aus der Schillerschen Vision entstehen. Dass also von dieser Seite her ein bestimmtes Vermögen, diesen Zumutungen, entweder, sagen wir, wenigstens halbwegs durch Vernunft kontrollierend Kritik relationieren oder minimierend entgegenzutreten, auf der anderen Seite doch den Impuls nachzugeben, wir müssen ja zu etwas kommen, denn es kann nicht bei dem gegenwärtigen Zustand bleiben, da die Verhältnisse sich ohnehin auch aus ihrer eigenen evolutionären Logik entfalten. Dann machen wir doch lieber selber Einfluss geltend für die Evolution. Dass aus diesem Grunde das große Konzept des Spielens entwickelt worden ist, um zwei Aspekte, sozusagen die entgegengesetzten Pole des ganzen Unternehmens, apokalyptische Erzwingung des Heils, also Untergang der Welt als Erlösung, oder wie man sagt, die Erlösung des Judentums liegt in ihrem Untergang. Das sind alles historische Zitate, alles durch deutsche Ordinarien tausendfach belegt. Das ist kein Gespinst von Herrn Zielinski, der zum 100. Jubiläum von Bayreuth das alles ausgerammt hat. Nein, das ist tatsächlich Realität, deutsche Originalen orientiert, Realität, dass von daher eine Vermittlung versucht wird, zwischen den beiden natürlichen Impulsen einzuwirken auf das, was diese Evolution in eigener Logik sowieso entfaltet, also sowas wie Steuerung zu entfalten, und das am Spielkonzept entwickelt, wie auf der anderen Seite zu verhindern, dass sie genau das, was ein Spiel auszeichnet, tatsächlich in der Realität durchsetzen können. Was zeichnet Spielen aus? Nach Schiller heißt das die Erprobung der Kräfte unseres Verstandes, also der kognitiven Fähigkeiten mit Ankopplung und alles, was mit Zeichen verbunden wird, aller Aspekte von Sympathien und Empathien, von Gefühlen auf allen Ebenen, wir nennen es aber mal eben jetzt kognitive Potenz, dass von dieser Potenz her eine enorme Entfaltung verlangt oder sogar gewünscht wird, nämlich in Hinblick deswegen, was wir uns als Welt überhaupt vorstellen können. Das heißt, das Spiel war eine Möglichkeit im Verfahren der Eröffnung des Möglichkeitshorizonts, viele andere Konzepte gegenüber der jetzt evolutionär nun mal erzwungenen Situation zu entfalten und das, was wirklich ist, aus dem heraus zu bestimmen, was möglich wäre. Spiele entstehen am Ende des 18. Jahrhunderts als gesellschaftliche, wissenschaftliche, da heißt es Experiment, wissenschaftliche Strategien, um gegenüber der Wirklichkeit das historische Faktum zur Geltung zu bringen, dass alles hätte ganz anders kommen können, wenn in bestimmten Situationen andere Voraussetzungen, minimalster Art, Wetterbedingungen, ein Schiff kommt zu spät an, ein Fürst ist übermüdet und hat schlechte Laune in Taroggen oder was immer, dass alle diese Aspekte tatsächlich mal systematisch untersucht werden sollen. Wir wollen tatsächlich sehen, was real geschieht, kann im Hinblick auf das, was möglicher gewesen wäre, als evolutionär-historische Entwicklung ganz anders beurteilt werden. Und wir sind geradezu verpflichtet, jeder Feststellung der Realität heute die Welt der Möglichkeiten entgegenzusetzen. Robert Musil hat daraus im Mann ohne Eigenschaften diese berühmte Formulierung gemacht: Wer Wirklichkeit Sinn entwickeln muss, kann das nur durch die Eröffnung des Möglichkeitssinns. Das heißt, das darf ich Ihnen ja sagen, also Silke, nicht böse sein, wenn wir verheiratet sind, dann ist die Fruchtbarkeit einer den Gewöhnungskonventionen entzogenen Beziehung, also alles, was Dauer verspricht, daran gebunden, dass sich in dieser Realität einer gewählten Beziehung viele der Möglichkeiten als Möglichkeiten bemerkbar machen, die jemand hatte. Ich hatte mit 20 Jahren, 21, 23 Jahren, die Möglichkeit, Frau A, B, C, Fräulein E, D, E, ja, in eine solche Bindung zu zwingen. Da aber bei uns der monogame Aspekt vorherrschte, strafrechtlich bewährt, war ich gezwungen, unter den 12 mir möglichen Wahlen, alle gleich attraktiv, eine einzugehen. Ich kann doch nicht, das wäre doch Wahnsinn, mein Potenzial, die Wirklichkeit wirklich dynamisch aufzunehmen, dadurch einschränken, dass ich alle 11 anderen Möglichkeiten vergesse. Nein, indem ich eine wähle, aktiviere ich die 11 anderen, die als Möglichkeitshorizont, sagen wir Sexualfantasien, so das freudsche Konzept, ja, wissen Sie vielleicht. Wenn die Gewohnheit zu stark ist, muss die sexuelle Fantasie die Möglichkeit einbeziehen, dann wird das Mögliche fruchtbar, im Wirklichen. Sie machen es ja nicht wie die Liz Taylor, die sagen, oh, ich hatte die Möglichkeit 2, Scheidung Nummer 2 halten. Ich hatte die Möglichkeit 3, Scheidung Nummer 3 halten. Ich hatte die Möglichkeit 4, Scheidung halten. Das ist natürlich dummes Zeug, amerikanische Dummheit, das Übliche. Aber zu sagen, Moment, ich bin in dieser Wirklichkeit bestimmt und aktiviere in ihr die Möglichkeit, das heißt wirklich wissen, was Spielen heißt. Die Eröffnung eines Möglichkeitshorizonts im Wirklichen als wirksam, nicht als Ersetzung, nicht als ideologische Verblendung, nicht als Überformung des Wirklichen, nicht als Flucht aus der Wirklichkeit. Spielen ist keine Flucht aus der Wirklichkeit, sondern es ist die Methode, sich der Wirklichkeit voll zu konfrontieren, weil man in ihr ununterbrochen Möglichkeitshorizonte ganz anderer, man nennt das Kontingent, ganz anderer Verwirklichungsmöglichkeiten zu realisieren vermag. Und deswegen ist man fähig, den Widerstand gegen den Druck des Wirklichen, also sagen wir die opportunistische Anpassungsstrategie, die Unterwerfungsstrategie, erfolgreich abzuweisen. Das ist die eine Seite. Wie kam das Spiel ins Spiel? Nämlich, man kann den Druck des Wirklichen nur erhalten, indem man das rekonstruiert, der Wirklichkeit gegenüber, was wirklich historisch evolutionär passierte. Es gab an jedem Punkt verschiedene Möglichkeiten. Hätte der Fürst nicht gerade Hunger gehabt, hätte eine andere Geliebte gehabt oder wäre der Vertrag zustande gekommen, wäre die Weltgeschichte anders gelaufen. Dass diese Einbeziehung des Möglichen ins Wirklichen nur spielerisch erprobt werden kann. Das Spiel entfaltet die Möglichkeit zu erzeugen, so dass er in der Wirklichkeit als Wirklichkeit wirksam wird und nicht als Flucht aus der Wirksamkeit. Die andere Seite war dann die sozusagen universale Vision. Alle Menschen schließen sich zusammen und dazu hat die neue Technologie des Netzes dann überhaupt die Voraussetzung geschaffen, um gemeinsam spielerisch, nämlich im Horizont der Eröffnung von Möglichkeiten, eine zukünftige Wirklichkeit bestimmbar werden zu lassen. Das heißt, einer Zumutung, die alle akzeptieren. Warum? Weil niemand weiß, wie man das Problem löst. Das heißt, alle müssen akzeptieren, mit unserer Macht ist nicht getan. Deswegen schließen wir uns zusammen, weil wir nur auf der Basis der Eingeständnisse gemeinsamer Ohnmachten, Unfähigkeit, Unkenntnisse, Unvermögen überhaupt menschlich agieren können. Denn sonst erhebt ja derjenige den Anspruch auf Führung, der die beste genetische Voraussetzung, die beste Erziehung, die besten Kämpfer, die besten Waffen, die besten Parteimitglieder etc. auf seiner Seite hat, was niemand mehr akzeptiert. Von solchen Zufälligkeiten die Wirklichkeit bestimmen zu lassen, akzeptiert kein Mensch mehr. Also ist wirklich die Frage, auf welche Weise diese beiden Ebenen, Vision einer weltumspannenden Einheit der Menschheit, die sich als Ganze, sozusagen heute als Mitglieder eines großen Vermittlungskonzepts, das Netz, für eine solche realisierte Zukunft spielerisch eröffnen, Möglichkeit zu uns eröffnen, versucht auf irgendetwas zu einigen, was alle anderen schließlich anerkennen müssen, weil sie jetzt schließlich den Punkt gefunden haben, von dem aus jedes Machtstreben des Einzelnen zuschande wird, weil jeder erkennt, das sind Probleme, die sind nicht lösbar. Was ist mit dieser ominösen Formulierung aus unserem Institut? Ich leite ja das Institut für die Arbeit, und das Amt heißt es, Amt für Arbeit an prinzipiell unlösbaren Problemen, können Sie einen ganz einfachen Phänomen erkennen. Statt wie Jahrhunderte den Phänomenen des Wetters, den Zumutungen, gestern haben wir es wieder gehabt, den Zumutungen des Klimas gegenüber, Budenzauber, Beschwörung der Götter, Anrufung höherer Mächte in Gang zu setzen oder wie Funktionäre in Moskau Flugzeuge aufsteigen zu lassen, um die Wolken vorsichtshalber abregnen zu lassen durch Impfung mit kleinen Partikelchen. Statt diesen Blödsinn weiter zu betreiben, können Sie sagen, Moment, das Wetter wird partout sich nicht unserem menschlichen Willen zur Steuerung des Wetters unterwerfen. Ob Wunsch nach Regen oder Wunsch nach Sonnenschein, die kümmern sich darum, das sind ganz andere Phänomene. Wir anerkennen, dass wir als Menschen keinen Einfluss auf das Wetter haben, wir können das Wetter nicht machen. Indem wir anerkennen, das Wetter entzieht sich unserem Willen, wird unsere Intelligenz geweckt. Nämlich, jetzt müssen wir mit der Unlösbarkeit des Problems Wetter rechnen und damit erfinden wir Sonnenschutzcremes und Regenschirme. Ja, das ist die Konsequenz. Der Regenschirm ist die Konsequenz der Anerkennung, dass jemand realitätstüchtig ist und nicht glaubt, durch ein bisschen Zauber oder Bestreuen der Brust seiner Frau mit Krübel den Wettergott gut stimmen zu können. Das geht eben nicht. So ist es überall. In dem Augenblick, wo Sie anerkennen, dass das Problem unlösbar ist, wird Ihre menschliche Intelligenz so gefordert, dass Sie tatsächlich intelligent mit Problemen umgehen, anstatt sie wahnhaftigerweise lösen zu wollen. Spielen heißt die Erprobung der Möglichkeiten, wie man angesichts der unbestimmbaren, von niemandem dem Willen unterwirfbaren Wirklichkeiten den Möglichkeitshorizont rettet, die Vision der Menschheit rettet, die Fantasien rettet, die liebenswürdigsten oder auch die grausamsten Vorstellungen, die unser Gehirn zustande bringen kann, aber eben als menschlich repräsentierte Größen, sodass wir in der Einheit beider der historischen evolutionären Kräfte, Schiller, die Menschen sind überhaupt erst politisch in der Lage, der Wirklichkeit standzuhalten, wenn sie erkennen, dass alles kontingent ist, dass als historisch alles hätte ganz anders kommen können und trotzdem nicht geändert werden kann. Das ist ja der Irrsinn. Wir wissen, dass es alles von Zufälligkeiten abhängt, es kann aber nicht geändert werden. Das ist der Grund für das Durchspülen eben dieser Bedingungen, aus denen sich dann alles strategische Denken ableitet. Sie müssen vorstellen, 1806 unterliegt die preußische Armee, natürlich gleichzeitig die russische, die englische etc., den napoleonischen Universalisierungskonzepten mit dem Code Napoleon unterbrochen. Das war eben wirklich universelle Wertung, nicht globalisierende Durchsetzung von Macht der Wirtschaft. Das war universale Wertung und man weigert sich, sich dem zu unterwerfen, weil man mit dem Konzept nationaler kultureller Identität, Nationalstolz und was all die ganzen Kulturbimklimbim glaubt, Widerstand gegen universale Tendenzen durchzusetzen, gegen Rechtsstaat, gegen Sozialstaat, gegen Verbindlichkeiten auf allen Ebenen und entwickelt dann in der Konfrontation mit der weit überlegen napoleonischen Armee, heute würde man sagen Amerikaner und Chinesen, eine entsprechende Strategie, nämlich ein intelligenter Mensch rechnet nicht damit, dass er seinen Willen anderen gegenüber durchsetzt, sondern rechnet damit, dass er das nicht kann. Strategie ist also die Herausforderung, vernünftig zu handeln, wenn man verloren hat. Das heißt, was tut man denn, wenn man seinen Willen nicht durchsetzen kann? Das erprobt man im Stil. Daraus kommt, dass ab 1806 die Militärs wie die Kinder im Sandkasten spielen und als Sandkastenakrobatik tatsächlich diese Vision strategischen Denkens, nämlich was passiert, wenn alles nicht so läuft, wie ich es will. Und das ist doch überhaupt erst intelligent. Sich vorzustellen, dass ich mit meinen Ideen durchkomme, ist kindisch. Das ist doch Blödsinn. Erst wenn ich weiß, ich komme nicht durch, ich scheitere, ich verliere, dann muss ich nachdenken, was mache ich denn dann? Das ist der Beginn der preußischen strategischen Diskussion. Ab 1806 geht das los. Gegen die Napoleon, also weil sie eingesehen haben, gegen Napoleon haben sie keine Chance, sie haben ja nichts aufzubieten. Das ist ja völlig absurde Vorstellung, da man würde die Märchenzauber, die Hexen und so in Stellung bringen gegen einen universalen Weltgeist wie Napoleon. Es gab viele Deutsche, angeführt von Goethe, die sich gegen diesen kleinen kümmerlichen Versuch der Abwertung des Universalen in Gestalt Napoleons zu wehren, also die immerhin die Fahne der Zivilisation hochgehalten haben, die sicher diesen Wahnsinn gehalten haben. Aber historisch war es nun mal eine tolle Sache, dass ausgerechnet Scharnhorst, Gneisenau und Co. kapierten, strategisch denken lernt man nur durch das Spiel, nämlich die Eröffnung von Möglichkeiten, die alle in gewisser Weise immer im Hinblick auf die Tatsache wichtig sind, dass man Alternativen braucht, gerade wenn man gescheitert ist und nicht, wenn man siegt. Also hat das Spiel eine merkwürdige, das ist aber verständlich, Freud hat es ja dargestellt, Sublimierungscharakter bekommen. Aha, die Verlierer, die fangen an zu spielen, die bilden dann in der Fantasie nach, was sie in Realität verwurzelt ist. Das hat Freud nicht gemeint, so ist es nicht gemeint. Sublimierung heißt nicht, dass die Versager sich einbilden, sie könnten doch noch irgendwas von der großen Torte abbekommen. Sondern Sublimierung heißt zu kapieren, dass alles Wirkliche nur durch die Orientierung auf das Mögliche überhaupt als Wirklichkeit anerkannt werden kann. Und das Gleiche gilt für die andere Seite, die große Weltvision, die Einheit der Menschen, Goethe, der den Begriff Weltkultur stiftet, der Weltgesellschaft. Und damals wusste man wirklich nicht, was das meint, außer den zivilisatorischen Arbeiten von Künstlern und Wissenschaftlern gegen die Kultur möglich war. Sodass man dann sagen kann, in dieser schillerschen Konzeption, spielend als Eröffnung des Möglichkeitshorizonts, sowohl in der historischen Evolution, wie in der zukünftigen Entfaltung von so etwas wie dem Gedanken der Menschheitsgesellschaft, nicht mehr der gegeneinander kämpfenden Kulturgemeinschaften, die im Namen ihrer Götter gegeneinander sich abschlachtenden Kulturidentitäten gegen diesen ganzen Irrsinn, der 2500 Jahre die europäische Geschichte beherrscht hat, dass also dann der universale Frieden, das war ja so das Stichwort, durchgesetzt werden kann, weil alle Menschen anerkennen, dass sie die Zukunft nicht beherrschen können, dass bei noch so starken Göttern, Ideologien, Gedanken es nicht möglich ist, die Weltgeschichte vorauszubestimmen, damit aber zu rechnen und dann zu sagen, wir als Menschheit dürfen uns nicht als Verlierer der Geschichte der Evolution darstellen. Wir dürfen nicht akzeptieren, dass wir etwas erkannt haben, wie ein naturgesetzliches Verfahren unabdingbarer, zwanghafter, über uns Menschen hinweggehender Kräfte, Naturgesetze, also die Soziologie, verstanden als die Newton'sche Naturgesetzgebung des gesellschaftlichen Lebens, das waren damals die wirklichen Programme. Ein Newton, der das gesellschaftliche evolutionäre Leben genauso darstellt, wie der Newton die Entwicklung des Kosmos dargestellt hatte, das alles zu überwinden. Und zwar im Hinblick auf die Tatsache, dass diese Fragestellung nicht einmalig jetzt gestellt werden, sondern dass sie grundsätzlich zum Menschheitskonzept gehört, dass sie seit mindestens 500 vor Christus, der berühmten Sattelzeit, im Chinesischen, im Indischen, im Europäisch-Griechischen gestellt werden, also die zentralen kulturellen Entwicklungen im Hinblick auf Überwindung der Kultur zum Konzept einer universalen Anthropologie oder universalen menschheitlichen Gedanken, die gleichen gewesen sind. Das macht es in der Tat froh, nämlich im Hinblick darauf, dass etwas aus dieser Konzeption Vergangenheitsspiel konzipiert, das Historische und gleichzeitig das Zukünftige. Warum? Weil nur eine vernünftige Aussage über die Zukunft getroffen werden kann, nämlich von Historikern. Die Historiker, die evolutionstheoretischen, kenntnisreichen Leute sind die einzigen, die vernünftig über die Zukunft reden. Es gibt keine Zukunftsforschung, es gibt nur Geschichtsforschung. Denn die Zukunft ist eben in diesem Konzept bereits Teil des Geschichtlichen, nämlich der grundsätzlichen Verhältnisse von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sodass jeder kapiert, unsere jetzige Gegenwart ist die Vergangenheit von morgen. Wovon reden wir, wenn wir uns jetzt aus unserer triumphalen Lebendigkeit des gegenwärtigen Ausdrucks über alle Zeiten erheben? Wir verfahren mit den Toten, wir wollen, dann nennen sie Esel, Idioten, die nichts zu sagen haben. Und in Zukunft pflanzen wir irgendwo unsere Wunschfantasien entgegen. Virtuellen Sex, ja, als bekannte Methode, die der Menschheit einigt. Das ist ernst. Peter Weibel hat 1981 in Linz, ja, der Hitlerstadt Linz, eine Erhebung gemacht über solche Zunahmen. Da war an erster Stelle virtuellen Sex nach Belieben. Universaler Wert, ja, stell dir mal vor. Das. Na gut, also wir wollen nicht rechnen. Entscheidend bleibt, Sie müssen sich eins merken, wenn Sie hier sich mit Spielen beschäftigen, dann beschäftigen Sie sich mit einem kulturgeschichtlich entscheidenden Argument, wie man nämlich realitätstüchtig wird. Nur der Spieler kann realitätstüchtig sein. Das widerspricht allen vulgären Annahmen, dass die Spieler zum Beispiel im Casino natürlich gegen die Einsichten der Wirklichkeit, gegen die Rationalität auftreten, natürlich ihr Vermögen verspielen und dann als Arschlöcher im Sumpf von Baden-Baden oder sonst wo rumliegen und von ein paar reichen Gatten verköstigt werden, die dann in Kellern arme Krüppel halten, wie andere Leute Meerschweinchen, um sich triumphal über sie erheben zu können. Das hat es alles gegeben. Das gab es übrigens in Österreich noch gerade bis vor 2 Jahren. Da wurde der letzte Fall aufgedeckt. Also, denken Sie es durch. Wer Spieltheoretiker ist, muss Historiker sein. Wir haben uns vor 20 Jahren ja zu meiner hingesetzt in Chemnitz das erste Spielemuseum dieses Typs entwickelt. Das ist leider nicht so angenommen worden, wie wir uns das gedacht haben. Aber immerhin. Und zwar deswegen, weil irgend so ein kommerzieller, ja, kreativwirtschaftlicher Aspekt da reinkam, war es natürlich erledigt. Und ich könnte nicht sagen, ja, es hängt von uns ab und nicht vom Geld. Das kapieren die Leute nicht. Ja? Auch die Kreativwirtschaftler hängen nicht vom Geld und investierten Kapital ab, sondern von ihrem Hirn und von nichts anderem. Und wer sein Hirn gegen eine Investitionssumme tauscht, ist sowieso erledigt. Ob der noch 2 Jahre eine Blase entwickelt oder nicht, ist eigentlich völlig wurscht. Daraus folgt jetzt die Bestimmung, Historiker denken. Historiker denken als einzige vernünftige Zukunft. Warum? Ein Historiker, sagen wir moderne Aufteilung, Geschichte der Neuzeit. Das umfasst ungefähr 1200 bis in die Gegenwart. Dieser Mann hat erfahren, wie die Leute von 1200 über ihre Zukunft dachten. Weil sie ja gerade gehört hatten, dass die Welt 1000 untergehen sollte und dass die Leute im Jahr 1000 gemeint hatten, sie müssten ihr Vieh schlachten und die Saat verfressen, weil die Welt eh unterging. Die hatten also bestimmte Erfahrung mit diesen Zukunftsvisionen. Aber sie haben eine bestimmte Vision gehabt über das, was 1300 sein würde. Na, dann war schließlich 1200 die Vergangenheit von 1300. Da gab es eine neue Vision auf das, was 1400 sein würde. Ich mache das jetzt schematisch. Man kann das festmachen. Und dann verwandelte sich jede behauptete Aussage über die Zukunft als eine Aussage über die Vergangenheit. Wenn wir heute etwas über unsere Zukunft sagen, sprechen wir von unserer Vergangenheit und nichts anderes. Und wenn Sie hier als junge Mädchen da fröhlich Ihre Partien präsentieren, die noch 70 Jahre halten werden, dann kann man trotzdem sagen, Ihre Zukunft ist das Alter. Das ist eine verbindliche Zukunftsaussage eines Historikers. Ihre Zukunft ist das Alter. Daraus erfolgt jetzt im Hinblick auf die Bestimmung der gegenwärtigen Situation etwas ganz Radikales. Nämlich, wenn wir keine Unterscheidung zwischen Spielen und Nichtspielen mehr treffen können, verlieren wir die Basis für dieses gesamte Konstrukt. Und diesen Verlust haben wir inzwischen zu beklagen, denn wenn jemand ein Joystick in der Hand hat und eine Drohne kommandiert, genauso wie einer, der in seinem Kinderzimmer mit einem entsprechenden elektronischen Vergnügungsgerät hantiert, und wenn der, der ernsthaft eine Drohne 5000 Kilometer entfernt über Pakistan aktiv werden lässt, nichts anderes macht als der Spieler an seinem Tisch, dann gibt es keine Differenz mehr zwischen Spielen und Nichtspielen. Das heißt, gegenwärtig ist durch die Entwicklung der Technologie eine kulturgeschichtliche Grundvoraussetzung weggefallen, die heißt, wir wissen genau zwischen dem Bereich der Möglichkeiten des Spiels also und den der Realitäten zu unterscheiden, das wissen wir nicht mehr. Es fällt das Spielen mit dem Nichtspielen völlig überein, das heißt, eine Grundlage der anthropologischen Selbstvergewisserung, auch des Feldes Vergangenheit, Zukunft, steht uns nicht mehr zur Verfügung. Die Botschaft, die ich euch sage, Next Level, ist, es gibt keine Möglichkeit mehr zu spielen. Weil alles, was spielerisch realisiert wird, Realität ist. In den 60er Jahren gab es amerikanische Soziologen, die nach Deutschland die Theorie brachten, wir alle spielen. Ja, im Alter nämlich, Theater. Was für ein Irrsinn. Theaterspielen war Theaterspielen, das war eine Differenz gegenüber dem Nichtspielen von Theater, nämlich Altersleben. Wenn jetzt aber kluge Soziologen behaupten, wir alle spielen Theater, war die Differenz zwischen Spielen des Theaters als Theater und dem Altersleben aufgehoben. Wer ist der Kritiker des theaterspielenden Gatten oder der Gattin? Gibt es eine Institution, die da auftritt beim Theaterwissen? Da stehen die Herren Luft und Co. und der FAZ und der Welt etc. und sorgen dafür, dass das angemessen beurteilt werden kann. Wer beurteilt das Verhältnis von Mann und Frau und Kindern in einer bestimmten Kommune, wenn sie schon behaupten, sie spielen Theater? Da wurden die Grenzen aufgehoben und es ging immer weiter bis zu der Irrsinnsformulierung von Virtual Reality, virtuelle Realität, was ja nichts heißt, jemand ist wahnsinnig. Denn er kann beliebig das für Wirklichkeit halten, was er dafür, so wurde es den Leuten beigebracht. Jeder bestimmt seine Wirklichkeit selbst. Jeder definiert seine Wirklichkeit selber. Ja, das ist das Irrenhaus. Das ist der psychiatrische Befund. Gucken Sie in jedes Lehrbuch, der steht da drin. Jemand ist psychiatrisch auffällig destabilisiert, wenn er glaubt, er würde sich seine Wirklichkeiten selber zusammenbasteln können. Es ist genau umgekehrt. Nämlich, es geht um die Verwirklichung des Virtuellen, also Real Virtuality. Statt Virtual Reality ist es Real, das heißt Verwirklichung des Gedanklichen. Was wir also machen, ist das, was wir kognitiv in unserem Leistungsvermögen entwickeln, Ideen aller Ebenen, Fantasien, Phantasmagorien etc., real werden zu lassen. Also Real Virtuality anstatt Virtual Reality. Real Virtuality, die Verwirklichung des Gedanklichen. Da ist der Punkt 1914 und da ist der Punkt 2014. Nämlich, wie Sie alle an der Wirtschaftskrise, genannt Bankenkrise, dann Staatsverschuldungskrise gehört haben, ist sie zustande gekommen, weil Finanzakrobaten rein gedanklich grandiose Konzepte der Vermehrung von Geld durch Geld, völlig abgelöst von der Realwirtschaft, von jeder Realität durchgezogen haben. Und zwar so, dass das in sich ein völlig geschlossenes Konzept gewesen ist, dass aber dann die Probe, nämlich im Hinblick auf den letzten Maßstab der Wirklichkeit, nämlich der Nichtbeherrschbarkeit, nicht bestanden hat. Das heißt, die Beteiligten wussten gar nicht mehr, dass sie der Probe unterworfen sind. Die Kunst hat das vorexerziert. Die Entwicklung der abstrakten Kunst, der nicht gegenständlichen Kunst, der nicht mehr an die Naturwelt wahrnehmung gebundenen Kunst, war der Triumph des Geistes über die Natur. Gucken Sie nach, bei allen Theoretikern 1870 FF bis zu Thomas Mann, Dr. Faust, das wurde wunderbar im Gespräch von den beiden Hauptphilosophen dargestellt, die erklären, In dieser Ablösung des Geistes von der Realität stecke der humanistische Triumph, sich nicht mehr der Natur beugen zu müssen. Da können Sie sehen, wie der Zusammenhang zwischen psychiatrischer Auffälligkeit und Realitätstüchtigkeit besteht. Die Herren von der Spekulationsblase, die nur auf Finanzakrobatik und Nobelpreis gepriesene Theorien verwirklichten, erzeugten das Resultat als Schulden. Und der Staat zahlte und verschuldete sich selbst, sodass aus der kleinen Katastrophe eine große Katastrophe wird. So läuft das immer, und das war 1914. 1914 ist weniger eine Zufallsgeschichte, noch Traumwandler, wie das heute von berühmten englischen Autoren behauptet wird, Schlafwandler, so, ja, so Gespenster zogen darum und zufällig sind sie an irgendeine peinliche Stelle gekommen und dann ist es explodiert. Alles Quatsch. Es war die Verwirklichung der intelligentesten Konzepte. Das 1:1 nehmen von theoretischen Konzepten, nationalistische, rassistische, ideologische Konzepte, die man wirklich 1:1 in die soziale Wirklichkeit übersetzen wollte. Wozu denken wir danach? Wozu entwickeln wir so grandios im Spielen, philosophisch, soziologisch, wie auch immer, kindlich, im Spielen entwickeln grandiose Ideen, wenn wir die gar nicht verwirklichen wollen? Warum sollen wir nachdenken, wenn wir nicht verwirklichen? Was passierte war, die Großartigkeit des Denkens von 1914 kann ja niemand bestreiten. Höhepunkt der gesamten menschheitlichen intellektuellen Leistung auf allen Ebenen. Von Krupp bis zu den Philosophen in der Nietzsche-Nachfolge. Grandiose Leistung. Wie kommt es dazu, dass diese Menschen, die nicht nur individuell alle Hebräisch, Griechisch, Lateinisch im Gymnasium schon gesprochen haben, so einen unglaublichen Blödsinn veranstalten, wie wir den als heute nachgefahren für 1914 erkennen und uns fragen, wie kommt es, dass wir alle, die wir diese Fähigkeiten haben, 2014 genau dasselbe wiedererlebt haben im Hinblick auf die verselbstständigen Finanzwissenschaften, die Ablösung von Realität. Die bildenden Künstler haben gezeigt, abstrakte Kunst heißt intellektuelle, künstlerische, dramatische oder auch immer Konzepte jenseits von jeder Wahrnehmung der Welt, von Blumentöpfen und Weibern, von was auch immer. Schluss, einfach gedanklich. Und dann wurde es erzwungen als Einflussnahme auf die Realität. Denn jeder sagt ja, wozu denken Sie nach, wenn es keinen Einfluss auf die Wirklichkeit haben soll? Wozu die großen gewerkschaftlichen oder konservativen oder was immer Konzepte, wenn die nicht auf die Wirklichkeit einwirken sollen? Da haben die Leute gesagt, ja, das stimmt ja. Wozu haben wir denn die Geschichte von der Apokalypse? Wozu haben wir denn die Heilsgeschichte mit der Verkündigung der Wiederkehr Christi und des Reich Gottes? Das müssen wir doch endlich verwirklichen. Denn wenn der Gedanke etwas, ja, da muss er in die Tat umgesetzt werden. Das war das Schlagwort. In die Tat, um den Quasselbude des Parlaments, der Universitäten, endlich mal in die Tat des politischen Handels umzusetzen. Das war 1914. Auf allen Ebenen. Das gab es nicht in Preußen allein, das gab es natürlich besonders in Preußen, weil wir die besseren Philosophen und besseren Mathematiker hatten. Aber es gab es genauso gut auf der Poincaré-Seite, es gab es genauso auf der französischen nationalistischen Seite, es gab es von Juden wie von Sozialisten. Es war extrem intelligent gemacht, mit dem einzigen Fehler zu denken, man denke nach, um daraus Konsequenzen für die Verwirklichung dieser Konzepte zu ziehen. Also, Verstoß gegen das Primat der europäischen Wissenschaftstheorie. Nämlich Kritik wird nicht geführt, um das Kritisierte durch die Kritik zu ersetzen. Das ist absurder Blödsinn. Sondern die Kritik ist eine vollkommen andere Status, ontologische Status sowieso, eine vollkommen andere Haltung, als eben die der Realisierung des Kritisierten unter dem Gesichtspunkt der Kritik als etwas Neuem. Da stecken wir genau wieder heute drin. Man hält es für einen Triumph, Nobelpreis getrieben, Triumph. Drei Wirtschaftsnobelpreisträger haben ja die Umsetzung ihrer Ideen in die Wirtschaft, die Realität sofort produziert. Das war, nach 2 Jahren waren sie pleite. Ja? Trotzdem haben sie den Nobelpreis bekommen. Da kam rein auf diesen Dummköpfen müssen wir den Preis abverlangen. Das ist doch absurd, was sie da gemacht haben. Ja? So haben wir es nicht gemeint. Wir zeichnen doch eure Ideen nicht auf, damit ihr selber als Unternehmer pleite macht. Was noch schlimmer gewesen wäre, dass alle triumphiert hätten, wenn sie keine Pleite, sondern Erfolg gehabt hätten. Ja? Das wäre noch viel schlimmer, weil sofort alle Leute das Rezept nachgemacht hätten und gesagt, das ist der Weg zum Heil. Jetzt machen wir es alle so, wie Herr Nobelpreisträger ABC das vorgemacht haben. Es kommt also wirklich darauf an zu erkennen, was sich gegenwärtig aus der Tatsache ergibt, dass wir nicht mehr spielen können. Denn die Lebenszeit, die wir etwa nach dem Muster, wir alle spielen Theater, im Alltagsleben verbringen, ist ja irreversibel. Die ist ja nicht wiederholbar. Die ist ja vergangen. Das ist ja Realität. Das Spielen selbst ist Verbrauch von Zeit, von Lebensenergie, unwiderrufbar. Bei Kindern mag das hingenommen werden, weil Kinder die natürliche Allmachtsvorstellung haben, ewigen Lebens, unbegrenzte Möglichkeiten, das ist aber eben nur kindisch. Alle anderen sind auf die Ökonomie der Haushaltung, der Kräfte des Kalküls, der Effekte angewiesen. Und dann zeigt sich eben, dass sich aus der Macht des Geistes nur eines ergeben kann. Nicht, wir wissen es noch besser, diese Probleme werden sofort übertroffen durch noch größere Konzepte, noch fantastische globalisierte Wirtschaftskonzepte, noch größere Erfolge, noch mehr geförderter Kreativwirtschaft. Ja? Kreativwirtschaft gefördert ist der Weg in den erklärten Untergang. Natürlich ideologisch verbrämt, man hat ein gutes Gewissen dabei, aber der Sache nach ist es völliger Blödsinn. Absurder Blödsinn. Nicht mal Volksschulniveau, was dahinter als Konstruktion steckt. Ist aber so überzeugend, dass jeder Politiker gezwungen ist, das aufzunehmen. Würde er sich nämlich weigern, das zu folgen, würde man sagen, du bist kein Politiker, du hast den Zeit der Geist, der Geist der Zeit nicht erkannt, dich können wir nicht gebrauchen. Du bist Politiker, wenn du nachplapperst, was da sinnfälligerweise vorgeplappert wird, dann brauchen wir dich, sonst fliegst du raus. Natürlich plappern alle jetzt nach Kreativwirtschaft als neue Eröffnung der Horizont, als ob es darauf ankommt, wiederum die Fähigkeit des Nachdenkens, der geistigen Leistung, nur danach zu beurteilen, wie weit sie in der Wirklichkeit zur Ersetzung dessen reichten, was gegenwärtig kritisierbar ist. Ja, das ist ja gerade der Untergang. Nämlich, wenn ich anfange, meine geistigen Konzepte eins zu eins in die wirtschaftliche, in die soziale Wirklichkeit umzusetzen, scheitere ich. Oder ich werde ein faschistisches, totalitäres Regime aufbauen, was natürlich auch nach gewisser Zeit scheitert, selbst leninistische Verhältnisse, 70 Jahre und weg war der Spuk. Es hält nicht. Also ist das, was Spiele öffnen, intellektuelle Höchstleistung, kognitive Höchstleistung, konzeptuelle Höchstleistung auf der Ebene der Eröffnung des Möglichkeitshorizonts, nicht dazu da, um ihn an die Stelle der bösen Wirklichkeit zu setzen, sondern ihn eben gerade als Potenzial der Kritik an der Wirklichkeit aufrechtzuerhalten. Von der Seite her ist natürlich dann zu fragen, wenn es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Spielen und Nichtspielen, wenn der Mann, der die Drohnen über Pakistan steuert, genau das gleiche macht wie der 17-jährige Schüler in seinem Computerspielraum bzw. in seinem Kinderzimmer, wo soll dann noch die Begründung der Kriterien der Unterscheidung der Bewertung angesetzt werden können? Das ist die Frage. Und darauf möchte ich ganz kurz noch einen Verweis, sozusagen einen gewissen Impetus, der sollte aber nicht verstanden werden, als ob ich wüsste, wie es läuft, sondern sozusagen einen Verweis darauf, was sich historisch schon mehrfach ergeben hat, was sich historisch bewährt hat als eine Strategie auf diese Herausforderung. Dafür steht das, was das Marbacher Schiller-Archiv macht. Das heißt, das Archiv, das den Nationalstiftungsnamen dieses Mannes trägt, der die deutsche Spieltheorie entwickelt hat. Das ist ja sehr bezeichnend. Die jetzt eben unter diesem Gesichtspunkt für 1914 eine gigantische Ausstellung realisiert haben, die zeigt, wie in den Äußerungen einzelner Soldaten, einfacher Soldaten, Korporale bis zu Ernst Jünger hin, das kennen Sie ja alles, in Stahlgewittern, aber tausendfach, das genau protokolliert worden wird. Nicht mit dem Irrsinn, wir machen daraus Gedichte, sondern tatsächlich, wir erkennen, was im Augenblick geschieht. Diese Art von Vorgehensweise heißt ja, die Gegenwärtigkeit des Vergangenen zu garantieren, indem man eben nicht meint, was hier jetzt Adolf an die Wand projiziert hatte, die berühmten Spiele an den Konsolen der 70er Jahre, 80er Jahre, das sei ein für alle Mal vorbei, weil es ja überformt worden ist durch die technischen weiteren Entwicklungen, sondern dass es gerade darin seine Bedeutsamkeit hat, dass es durch diese Art von technischer Entwicklung keineswegs eliminiert werden kann. Das heißt, die Antwort heißt, in dem Maße, wie etwas scheinbar veraltet ist, scheinbar überwunden ist, scheinbar nicht mehr zu uns spricht, scheinbar nichts mehr zu bedeuten hat, ist die Gesinnung, die Ideologie, also die Fähigkeit des Spielers gerade daran zu sehen, das als solches gegenwärtig zu halten. Denn vieles von dem, was wir heute denken und machen, wird morgen genauso aussehen wie das, Alte, dass wir von heute nur 30 Jahre zurück als völlig unerheblich, primitiv, kindisch, bestenfalls noch ein Lacherfolg an die Wand schmeißen, das aber genau aus derselben Haltung entstanden ist, in der wir selber uns jetzt unserer Zukunft zuwenden. Das würde also wirklich bedeuten, dass wir ein Archiv, ein historisches Wissen über die Zukunft entwickeln. Das bedeutet in gewisser Weise, dass wir prospektiv, nicht nur retrospektiv, sondern prospektiv erkennen, was eigentlich zur Geschichtlichkeit gehört, unter dem Gesichtspunkt, dass Spielen der Name für die Stellungnahme zur Wirklichkeit ist, ohne sich ihr zu ergeben und ohne sich einzubilden, man müsste das Kritisierte nur durch die neue Vision ersetzen. Nämlich, die Zukunft als geschichtliche wird nur dann eine sein, wenn wir mindestens in dem Maße das schätzen, was durch Intelligenz, zum Beispiel der Spielekonzipierer, verhindert, unterlassen wurde, anstatt das nur zu schätzen, was durch ihre Kraft realisiert wurde. Die Zukunft dieser ganzen Branche besteht unter anderem darin, dass sie im Spiel vorweggenommen hat, was sie auf keinen Fall durch Realisierung bewähren musste. Also das, was historisch wirksam ist, gerade weil es nicht verwirklicht wird. Also dasjenige, was Geschichte als große Leistung der Leute bestimmt, die ihre ganze Intelligenz darin setzten, etwas zu verhindern durch Unterlassen, die erkannt haben, dass aus der Spieltheorie die Annahme hervorgeht, Unterlassen sei eine höhere Form des Handelns, intelligente Form des Handelns, als das bloße naive Realisieren von Zügen. Schachspielen ist nichts anderes als die Strategie des Unterlassens. Das ist geniale Vorgabe. Mit anderen Worten, wenn Spieler die Zukunft mitbestimmen, dann im Hinblick darauf, dass sie in ihren Spielkonzepten bereits das als historisch realisieren, was durch Nicht-Umsetzung in die Realität geschichtlich wird. Stellen Sie sich nur einfach vor, auf Ihrer individuellen Ebene. Für einen Raucher ist Rauchen das, was er völlig selbstverständlich tut. Nicht zu rauchen ist für einen Raucher die ethisch viel anspruchsvolle Handlung, die größere Herausforderung, er wird sich ununterbrochen damit beschäftigen, nicht zu rauchen, also Rauchen zu unterlassen, ist für den Raucher die ethisch anspruchsvolle. Das gilt prinzipiell auf allen Ebenen. Ein Atomplant verhindert zu haben, ist eine unvergleichlich viel intelligentere und geschichtsmächtige Handlung als jede Realisierung eines Atomplans, einer Plutoniumwirtschaftsanlage. In welchen Geschichtsbüchern steht denn, dass der wesentliche Teil der Geschichte das geschehen ist, das sich gar nicht realisiert hat? Also das, was nicht geschehen ist. Geschichte als Geschichte des Nicht-Geschehen, weil es intelligenterweise verhindert worden ist. Das ist die Weisheit der Spielkonzeption. Denn wir können spielend das erledigen, was andere naiverweise uns noch aufoktroyieren wollen, als etwas, was wir bloß realisieren müssen, um die bessere Welt herzustellen, die utopische, soziale, politische oder was auch immer, bessere Welt herzustellen. Und wer ist berufener als eben spieltheoretisch versierte Leute oder Konzeptionisten, die genau diesen Aspekt real werden lassen, das, was sich intelligenterweise als überlegen erweist, indem es zum alten Erfüllungsgebot, du sollst nicht führen. Alle unsere zivilisatorischen Gebote sind, du sollst nicht stehlen, du sollst dir kein Bildnis machen, du sollst dich begehren, etc. Alles Unterlassungsaufforderung. Wo steht in irgendeiner Kultur ein Gebot, du sollst? Du sollst Geld anhäufen, du sollst Weiber umlegen oder was immer. Nirgends. Überall wird alle Ethik nur durch die Aufforderung, du sollst nicht bestimmen, bis zu Melville's Barclay, wie der sagt, I would prefer not to do. Ja, also Sie wollen mir anzeigen, Sie würden vorziehen, dass ich endlich Mund halte. Kommen Sie gleich, können Sie gleich haben. Ja, ja, es ist aber doch inzwischen eine eigene Logik der Sache entworfen. Das sehe ich ja aus den Gesichtern der Beteiligten und nicht aus dem Stundenplan. Ja. Dennoch, das ist wirklich eine ganz außerordentliche Legitimation, sogar so eine herausfordernde Würdigung der Spieler, die mit ihrem Verhalten die Menschheit davor bewahren könnten, auf irgendwelchen ideologischen Blödsinn hereinzufallen, der ihnen sagt, wenn ihr nur dieses Konzept realisiert, dann habt ihr das Paradies auf Erden, oder wenn ihr das macht, wäre die Gerechtigkeit realisiert. Solange es auf dieser Ebene bleibt, also wirklich Kritik ist, ist das Spielkonzept selber unüberboten. Warum? Genau wie theologische und sonstige Begründung. Man kann ein Verbot nur durch Handeln realisieren. Also, du sollst nicht als Gebot erfüllt, heißt, du musst unterlassen. Unterlassen ist ein Handeln, ein aktives Handeln. Die entscheidende Form des Handelns, nicht das Nichtstun, wie bei Tunix oder Tank oder was auch immer, sondern ein aktives Handeln. Genau das ist der Charakter des Spiels. Das Unterlassen auf der Ebene der Erprobung von Möglichkeitshorizonten, den Nicht-Aufgehen eines Konzepts, das Nicht-Aufgehen einer Strategie, sich zu ersparen, dass man diesen Umweg über die erzwungene Unmittelbarkeit geht, über das Reich des sozialistischen Glücks oder was auch immer geht. Das kann man intellektuell bereits entsprechend verantwortungsvoll durchziehen. Wenn wir das nicht tun, werden wir sehr schnell, sehen sich heute FAZ, gestern FAZ, vorgestern FAZ, Marc Simon aus Peking, Handelsblatt, Süddeutsche Zeitung, die Kritiken zu Münklers Darstellung 1914 überall. Ja? Ein paar kleine, aus dem Meer ragende, völlig unbedeutende Feldspitzen könnten zum Anlass einer großen weltgeschichtlichen Auseinandersetzung zwischen China und den Nachbarn erhalten. Warum? Weil natürlich die Chinesen aus ihrer kulturellen Identität und Geschichte heraus sich verpflichtet fühlen, den Suprematieanspruch des Reichs der Mitte jetzt zu realisieren. Das chinesische Konzept, das sie schon zweimal verwirklicht haben. Einmal, indem sie erklärten, die Welt interessiert uns nicht. Grenzen, Reich der Mitte, Flotte abgeschafft, wir sind uns genug. Schluss, aus. Und jetzt, aha, wir haben erdacht, das Ganze ist nicht wie bisher philosophisch denkbar, sondern wir müssen es als Globalisierung erreichen. Das heißt, wir unterwerfen die Welt. Wir haben 2/3 des afrikanischen Bodens unter unserer Verfügung. Stellen Sie sich mal das vor. China besitzt 2/3 der afrikanischen Böden. Und hier schnarcht so eine Dame im Kanzleramt herum und sagt, na ja, da gibt es eine neue Welt. Das ist ja irgendwie komisch. Wie kommen die überhaupt von China nach Afrika? Das ist absurd. Ganz merkwürdig, was die da tun. Werden die Chinesen wirklich, die sind die größten Spieler der Weltgeschichte, weil zu ihrer Kultur das Spielen gehört. Und nicht nur Mahjong, also als Geschicklichkeiten etc., sondern wirklich die intellektuelle Herausforderung, wie man durch Abweichen, Rückweichen, die berühmten Strategien des Militärs stammen von China, wie man durch Nichtannahme der Konfrontation, wie man mit Ausweichen siegt, wie man durch Verlieren siegt, durch Scheitern siegt. Das ist bei uns trotz christlicher Mahnung, dass am Kreuz die Weltgeschichte entschieden wird, nie angenommen worden. Wir haben immer noch den Triumphalismus der Macher. Wir setzen die Maschinen in die Welt. Wir lassen rasen, wir lassen dampfen, wir lassen brüten. Und das ist die Weltherrscher. Das ist kindlicher, die Fortsetzung des Kindergartens der bürgerlichen Einrichtungen in die Weltgeschichte. Da sitzen Politiker und Militärs, die genau wie sie als Kinder gespielt haben, mit Uniformen und mit kleinen Maschinchen und mit, ja, genau als Politik fortsetzen. Genau derselbe Sandkasten, in dem die Militärs sitzen. Wenn sie nämlich hören, wie Herr Hindenburg und Co., die den Ersten Weltkrieg geplant haben, den berühmten Sichelschritt über Belgien, ne? Die Realität schüttelt, Belgien spielt keine Rolle, nehmen wir mal eben ein, Sichelschnitt. Ja, und dann am Ende, was schon? Wenige Monate, nachdem dieser Irrsinn der kriminellen Aktes verpufft war, weil jeder, der überrascht ist, natürlich zunächst mal zu unterliegen scheint, stellt sich heraus, das Ganze ist kindischer Blödsinn. Weltrettungswahnsinn durch das apokalyptische Muster Untergang als Erlösung. Und das sollte uns nicht nochmal passieren, vor allem nicht jetzt 100 Jahre nach solchen Erfahrung. Deswegen ist die Verantwortlichkeit für die Trennung zu sagen, ihr Politiker, wenn ihr rumfantasiert, wenn da irgendwas von euch gefordert wird, ihr müsst was Neues haben. Jeder, der nichts im Hirn hat, ruft heute, wir brauchen es Neue. Ja, Innovation. Ist klar. Ja? Ein Mann wie Humboldt trat zum Kaiser, damals noch König. Und der König sagt, na Humboldt, angestellter Wissenschaftler und sagt, was gibt's Neues? Oder Humboldt sagt, Majestät, kennen Sie schon das Alte? No, damit war der Fall erledigt. Das heißt, diese Leute fehlen uns heute, die diesen großschnäuzigen Politikern entgegentreten mit ihren Kreativvorstellungen, als ob der Begriff Kreativität die Weltrettung wäre für die Entfaltung der kognitiven sonstigen Leistung. Das ist doch alles Fetischcharakter, das ist Begriffsidiotie, sonst gar nichts. Und solange wir uns verblenden lassen durch solchen Hokuspokus, ist 2014, also 2014 sehr wahrscheinlich, wie es 1914 ganz unwahrscheinlich war, so viele intelligente Menschen, so viele grandiose Gedanken, so tolle historische Begründungszusammenhänge mit hochentwickelten philosophischen Fakultäten, soziologisch und sonst wie Max Weber, großartige Kaiser des Denkens und was wir alles hatten. Und dann schnurrt das alles ganz banal zusammen auf Arroganz, Allmachts-Suprematie-Verstellungen. Und ein paar kleine Heizer treten dagegen auf. Die brauchen wir. Heute sind die Heizer Spieler. Die sagen, wir entziehen ihnen die Kompetenz, nach unserem Muster die Zukunft gestalten zu wollen. Wir machen nicht mit. Wir sind Cracker, wir sind Agenten des Widerstandes, vereinigt als Hackergemeinschaft, die ihnen jeden Versuch hacken, kaputt machen, von dem aus sie glauben, die Welt erlösen zu können mit ihren phraseologischen Begriffsapparaten und die Milliarden, die sie um sich schmeißen. Bestechungspolitik, sonst gar nichts. Der ganze Kulturelle Europa ist doch nichts anderes als Bestechung. Haben sie den Mund aufgemacht, kriegen sie Milliarden reingeschoben. 2007, 8, 9 platzte die Blase. Jetzt kriegen sie plötzlich in Griechenland, in Portugal wieder die Nazi-Fratzen auf die Frau Merkel gemalt etc. Die merken immer noch nichts. Immer noch nichts. Wenn das jetzt nicht durch intelligente junge Leute, die gerade sich als Hackergemeinschaft beispielsweise radikal gegen die bloße Verwirklichung von intellektuellen Konzepten auf der Ebene der politischen sozialen Redlichkeit wehren, mit aller Macht wehren, wird die Katastrophe unvermeidlich sein. Das ist die Weltgeschichte im Moment. Und das heißt wirklich, es gilt zu denken, wenn eine Grundlage für unser Wirklichkeitsverhältnis fehlt, nämlich die Differenz zwischen Spielen und Nichtspielen. Das ist undenkbar bisher. Das ist völlig undenkbar. Niemand weiß, wo soll man überhaupt ansetzen. Was soll man dazu sagen? Denn faktisch ist die Unterscheidung zwischen Spiel und Nichtspiel nicht mehr möglich. Weswegen Politik aussieht wie von Kinderspielzeug im Sandkasten hervorgebracht. Völlig absurd. Also Berliner Kabinett, was Sie da gehört haben als Vereinigung der Parteien zum Koalitionsvertrag, das war dann wirklich, also naja, schön. Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben oder wissen, was die da fertig bringen. Intelligentes Niveau, weit über dem, was wir hier von Medien jedenfalls berichtet über die Koalitionsverhandlungen gehört haben. Und was kommt da raus? Alle Positionen aufgegeben, alle rote Linien überschritten, keine Verbindlichkeit, alles ist opportunistischen Machtstrategen unterworfen. Wer will doch die Autorität so einer Regierung anerkennen? In welcher Hinsicht? Denn da steckt doch nichts mehr als blanker Opportunismus und Machtgeilheit, gestützt durch das große Geld, weil es das letzte Argument sei, von dem auch die Spieler immer annehmen, sie seien davon abhängig. Spielen ist die einzige Form, in der sie wirklich wissenschaftlich auf höchstem Niveau operieren können, ohne von Investitionen, von Fremdleistungen abhängig zu sein. Wenn sie als Wissenschaftler arbeiten, die Hacker, wenn die als Wissenschaftler arbeiten würden, wären sie schon abhängig von den Geldgebern. Ja, denn sie kriegen das Geld ja nur, wenn sie lügen im Antrag, was sie alles mit ihrer Forschungstätigkeit leisten. Was völlig gegen jede Forschung spricht. Kein Forscher, der Vernunft hat, kann sagen, was herauskommt, wer den Antrag stellt. Das ist ja das Gegenteil. Das wird ihnen abverlangt. Hacker sind intelligente, wissenschaftlich trainierte Leute, die genau diesen Zusammenhang durchbrechen, indem sie den Terror der wahnhaften Konzeptionen, Weltrettungskonzeptionen etc. versuchen, durch Beweis des Zusammenbruchs all dieser Konzepte zu widerlegen. Das war mein kleiner Zukunftshinweis auf das, was uns vielleicht bewahren oder retten könnte. Ja, aber es bleibt immer noch die Frage, warum denken, wenn es doch klar ist, dass die Umsetzung des Gedachten in die wirtschaftliche, soziale Realität immer zu einem KZ führt. Sie könnten die Lehre von Jesus Christus nehmen. Wenn Sie die wörtlich in die soziale, politische Realität umsetzen, haben Sie ein KZ. Es hängt nicht von der Bösartigkeit von Konzepten an, nicht von der Blödheit der Beteiligten. Es ist die Logik, die methodisch sich ausweisende Logik. Also, warum nachdenken? Das heißt, wir denken ja nach, aber als Spieler, die sich eben nicht tyrannisieren lassen von der inneren Logik ihres eigenen Denkens, die sich nicht überwältigen lassen von ihrem eigenen Denken, weil sie ja spielen. Ich bin der Herr meiner Gedanken, da ich spiele, mit den Gedanken spiele und nicht der Sklave der Hirnakrobatiken, die mich trägt. Das ist die Mission der Spieler und das ist die Weltsekunde, in der wir eben nicht mehr das anthropologische Grundkonzept verfolgen können. Hier wird gespielt und da wird die harte soziale, politische Bankerrealität durchexerziert. Das eben gibt es nicht mehr. Deswegen sind wir auch nicht mehr entlastet, wenn wir gegen diese Phänomene antreten. Wir sind genauso Bestandteil dessen, was wir kritisieren. Also Mission genug für Sie alle, soweit Sie wirklich Spieler sein wollen. Danke. Applaus